wollen in Fortsetzung zum letzten Mal, wo wir den Hinduismus genauer angeschaut haben, heute den Buddhismus im Licht der Bibel untersuchen. Diese östlichen Religionen haben immer einen größeren Einfluss auf den Westen und es ist sehr wichtig, dass wir informiert sind als Christen, was steckt eigentlich dahinter, welche Gedankengänge spielen da eine Rolle und dass wir diese Dinge im Licht der Bibel beurteilen können, damit wir auch, wenn wir das Evangelium weitergeben, es so weitergeben können, dass es genau den Bedürfnissen und den Menschen so entspricht, dass wir sie abholen können, da wo sie gedanklich stehen. Wir beginnen mit dem Ursprung des Buddhismus. Wir haben das letzte Mal gesehen, der Hinduismus kann nicht einfach so datiert werden, wann er genau begonnen hat. Das ist beim Buddhismus anders. Er geht zurück auf seinen Stifter Gautama Siddhartha. Er lebte 560 bis 480 vor Christus, ungefähr. Er hat diese Religion gegründet, gestiftet. Übrigens, das ist die Zeit des Propheten Daniel. Es ist die Zeit dann auch von Esther, allerdings in den Schlussjahren erst. So kann man das etwa zeitlich einordnen. Die Verbindung zum Propheten Daniel ist noch sehr bedeutsam, denn wir müssen ja daran denken, um 538 haben die Perser das babylonische Weltreich erobert. Dabei wurde der hohe Beamte Daniel auch im Perserreich integriert. Und das persische Reich hat sich ja schließlich bis über den Indus nach Indien ausgeweitet. Stand also auch unter dem Einfluss des Propheten Daniel. Buddha, so nannte sich Gautama Siddhartha später, gehörte der zweithöchsten Hindu-Kaste an. Das war die Kriegerkaste, das haben wir ja letztes Mal als im Detail angeschaut. Das ist die Kaste der Kshatriyas. Er wuchs in großem Reichtum auf. Mit 23 Jahren heiratete er. Mit 29 nach der Geburt seines Sohnes Rahula begann er nach Wahrheit zu suchen. Und das führte ihn dazu, dass er seine Familie verließ. Er gab sich dem Yoga hin, er nahm sich zwei Yoga-Lehrer, aber das hat ihm überhaupt nichts gebracht. Und so versuchte er es in der Folge einige Jahre mit Selbstkasteiung, mit Askese. Das war sein zweiter Misserfolg. Und so probierte er es schließlich auf dem meditativen Weg. Mit ungefähr 36 Jahren, man kann also manchmal lesen 35 oder 37, mit ungefähr 36 Jahren erlebte er seine Erleuchtung unter einem Feigenbaum. Und von da an wurde auch dieser Feigenbaum der Bodhi-Baum, der Baum der Erkenntnis genannt. Sehr interessant, wenn wir die Verbindung machen zu 1. Mose 3. Das war der Baum, der zum Sündenfall führte in der Bibel. Das auf der anderen Seite war der Baum, der zum Buddhismus führte, der Baum der Erkenntnis. Von da an nannte sich Gautama Siddhartha Buddha, was so viel bedeutet wie der Erleuchtete. Und er war der Überzeugung, dass mit dieser Erleuchtung nun seine weiteren Wiedergeburten aufgehoben seien. Dass er also als nächstes dann ins Nirvana eingehen würde. Später hat er einen Mönchsorden gegründet. Da konnte man nur nach strenger bestandener Prüfung aufgenommen werden. Und wenn man die Prüfung nicht bestand, dann wurde man auf die Laiengemeinde verwiesen. Aber nur Mönche hatten die Chance, nach diesem Leben ins Nirvana einzugehen. Alle anderen, die müssen über große Umwege erst noch dahin gelangen. Nach einigem Zögern hat Buddha auch ein Nonnenkloster zugelassen, aber da muss man doch sagen, er hat deutlich gemacht, dass die sicher nicht dann ins Nirvana kommen, sondern die müssen zuerst nochmals als Mönch geboren werden, um schließlich dieses Ziel erreichen zu können. Buddhas Mönche hatten große Missionserfolge in Nordindien. Übrigens, Buddha stammte nicht aus Indien selbst, heute Indien, sondern das, was heute Nepal ist. Aber das ist ja ganz in der Nähe von Nordindien. Und so waren also besonders da in Nordindien große Missionserfolge zu verbuchen. In späterer Zeit wurde immer mehr schriftliche Grundlagen verfasst zum Buddhismus. Und ganz besonders wichtig ist dann der Pali-Kanon. Pali, das ist eine altindische Sprache, verwandt mit Sanskrit, aber volkstümlicher, einfacher. Und diese wichtigen buddhistischen Schriften sind in dem Pali-Dialekt geschrieben. Darum spricht man vom Pali-Kanon. Er enthält auch Dialoge mit Buddha. Aber das stammt alles aus viel späterer Zeit. Und darum, was noch auf ihn wirklich zurückgeht und was nicht, das ist schwierig zu entscheiden. Aber das ist die schriftliche Grundlage des Buddhismus. Nun ein paar Bemerkungen über den Buddhismus und die Götter. Wir haben ja gesehen, im Hinduismus spielen Millionen von Göttern eine wichtige Rolle. Aber Buddha, der also aus dem Hinduismus herauskam, sprach den Göttern jegliche Bedeutung für die Erlösung ab. Er betrachtete die Götter selber als erlösungsbedürftige Wesen. Und so müssen wir sagen, der ursprüngliche Buddhismus, ich spreche jetzt nicht von den späteren Entwicklungen, ist eine Religion, in der es nicht um die Verehrung irgendeines Gottes geht. Eine Religion, in der die Erlösung des Menschen von keinem Gott abhängt. Und jetzt versteht man, warum der Buddhismus auch schon als atheistische Religion bezeichnet worden ist. Das heißt nicht, dass da gesagt wird, es gäbe keine Götter, aber sie sind bedeutungslos. Und atheistisch im ursprünglichen Sinn heißt ja ohne Gott. Das heißt nicht unbedingt, dass Gott bestritten wird, aber dass man ohne Gott lebt. In diesem Sinn kommt das Wort atheistisch ja vor in Epheser 2, Vers 12. Dort spricht Paulus zu den Heiden und sagt, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus waret, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Dieser Ausdruck ohne Gott in der Welt heißt auf Griechisch atheistisch in der Welt. Eben ohne Bezug zu Gott. Der ursprüngliche Buddhismus ist eine atheistische Religion. Das ist etwas sehr Bemerkenswertes. Wir denken nämlich, dass Religion kann nur mit Gott oder Göttern zusammenhängen. Aber jetzt sehen wir, das ist gar nicht unbedingt nötig. Eine Religion kann auch atheistisch sein und deshalb können wir ganz ohne weiteres auch den Kommunismus mit seiner ganzen Ideologie, den Darwinismus, die ganze Entwicklungslehre, das ist eine Religion. Allerdings können wir das so im Vergleich mit dem Buddhismus auch als atheistische Religionen bezeichnen. Später entstanden dann viele verschiedene neue Richtungen innerhalb des Buddhismus. Und in gewissen späteren Entwicklungen, wie zum Beispiel im Volksbuddhismus, so im Volksbuddhismus in Ceylon, wo ja der Buddhismus sehr streng gehandhabt wird von der Regierung her, da bekamen die Götter wieder Erlösungsbedeutung. Und man versuchte dadurch eben auch leichtere Erlösungswege zu suchen und anzubieten, als wie sie Buddha vorgestellt hatte. Und in späteren Entwicklungen wurde sogar Buddha göttlich verehrt, obwohl er dies strikt abgelehnt hatte. Und wir werden das auch gleich noch sehen, dass das ist nämlich eine Beleidigung in seinen Augen, ihn als so etwas Niedriges wie einen Gott zu bezeichnen. Es hat andere Richtungen gegeben, die haben heute kaum noch irgendetwas zu tun mit dem ursprünglichen Buddhismus. Und es hat auch Entwicklungen gegeben, die dazu geführt haben, dass buddhistische Richtungen wieder zurückgegangen sind in den Hinduismus. Das ist übrigens eine Erklärung, warum in Indien, dem Entstehungsort des Buddhismus, eigentlich so wenig Buddhisten sind. Denn viele haben sich wieder zurückentwickelt in den Hinduismus. Nebst dem, dass der spätere Islam in Indien ganz massiv den Buddhismus zurückgeschlagen hat. Aber das war natürlich viel, viel später, erst im 7., 8. Jahrhundert nach Christus. Nun, heute in den vorliegenden Ausführungen möchte ich insbesondere über den klassischen Buddhismus sprechen. Man nennt ihn auch Hinayana-Buddhismus. Hinayana heißt übrigens Fahrzeug, weil er das direkte Verkehrsmittel ins Nirvana sein soll. Diese Religion ist total elitär, also auf eine Elite ausgerichtet. Eine komplizierte Vollzeiterreligion, könnte man sagen. Für normale durchschnittliche Menschen eigentlich unerreichbar. Und deshalb können wir den ursprünglichen Buddhismus als Mönchsreligion bezeichnen. Buddha selber stellte folgende Klassifizierung auf. An allererster Stelle in der Rangordnung steht Buddha und seine Mönche. Und dann an zweiter Stelle kommen erst die Götter, die eben betrachtet werden als unerlöste und selber auch sterbliche Wesen. Und die dritte Klasse, das sind eben so die Durchschnittsmenschen im Buddhismus, die Laien. Jetzt wollen wir das beurteilen im Licht der Bibel. Die Bibel spricht darüber, dass ein einziger Gott, wahrer Gott, existiert. Und dieser ist ewig. Also nichts von sterblichen Göttern hat er an sich. In 2. Mose 3, Vers 14 nennt sich dieser Gott: Ich bin, der ich bin. Ehye asher ehye. Diesen hebräischen Ausdruck kann man, weil die hebräischen Zeitformen etwas ganz anderes sind als im Deutschen, auf 9 Arten korrekt übersetzen. Man kann nämlich übersetzen, ich bin, der ich bin, oder ich bin, der ich war, oder ich bin, der ich sein werde. Und man kann auch übersetzen, ich war, der ich war, ich war, der ich bin, ich war, der ich sein werde. Oder man kann auch übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde, ich werde sein, der ich bin, ich werde sein, der ich war. Und dann wird die Bedeutung nämlich klar. Er ist der ewig seiende, unwandelbare Gott. Ohne Anfang, ohne Ende. In Jesaja 42, 8 sagt dieser Gott, ich bin Yahweh. Das ist abgeleitet, dieser Name, von dem Ausdruck, ich bin. Ich bin Yahweh und diese Ehre gebe ich keinem anderen, auch nicht in geschnitzten Bildern. Yahweh kann man darum übersetzen als der Ewige. Er selber, dieser Gott, wird bezeichnet in seinem Wort als El Elyon, 1. Mose 14, 19. Das ist der Höchste. Über ihm ist niemand. Und ein solcher ewiger Gott wird im Buddhismus vollständig geleugnet. Nun, dazu passt Psalm 14, Vers 1. Der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Was die späteren Entwicklungen im Buddhismus anbetrifft, mit Götter- und Bilderverehrung, da müssen wir verweisen auf die ersten zwei Gebote des Gesetzes. Denn im ersten Gebot wird der Götzendienst verurteilt und im zweiten die Bilderverehrung. Der Buddhismus ist eine Religion ohne Gebet. Der klassische Buddhismus. Gebet spielt überhaupt keine Rolle. Eben weil es auch gar nicht wichtig ist, irgendwelche Götter zu verehren. Aber die Bibel als das vornehmste Gebot nennt 5. Mose 6, Vers 5. Höre Israel, der Herr, dein Gott, ist ein einiger Gott. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und die Anbetung wird gefordert in Vers 13 im gleichen Kapitel. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen. Wir sehen, im Buddhismus werden Menschen an allerhöchster Stelle hingesetzt. Sie werden zwar nicht Götter genannt, denn Götter wären ja etwas niedriger als diese Wesen. Aber im Prinzip nehmen sie dadurch die Stellung Gottes ein. Und das entspricht der Lüge Satans, 1. Mose 3, Vers 5, ihr werdet sein wie Gott. Nun, im Buddhismus steht ganz zentral die Selbsterlösung. Eben, sie ist nicht abhängig von irgendwelchen anderen Wesen oder Kräften. Es geht um eine Selbsterlösung. Buddha lehrte, wie der Hinduismus, die Reinkarnation. Dass man also immer wieder neu geboren wird. Ein ewiger Kreislauf, aus dem man ausbrechen müsse. Erlösung im Buddhismus heißt Selbst. Befreiung des Menschen aus der leidvollen Existenz. Selbstbefreiung des Menschen aus der leidvollen Existenz. Und man geht davon aus, dass der Mensch die höchste moralische Vollkommenheit schon in diesem Leben auf Erden erreichen könne. Das zeigt schon auch etwas über das Menschenbild im Buddhismus. Und jetzt ganz wichtig, das Konzept, die Vorstellung, Erlösung durch Gnade, das ist dem Buddhisten ein Gräuel. Also das, was im Evangelium Grundlage ist für alle Erlösung, das ist für den Buddhisten etwas Abscheuliches. Das Ziel der Erlösung im Buddhismus ist das Nirvana. So heißt das auf Sanskrit. Sanskrit ist ja diese eigentlich älteste indische Sprache. Die älteste Form heißt Vedisch. Und Pali ist eine spätere Sprachstufe, da heißt das gleiche Nibbana. Aber wir merken, wie verwandt das ist, Sanskrit und Pali. Sanskrit ist so die typische Sprache des Hinduismus. Denn die wichtigen Schriften im Hinduismus sind auf Sanskrit abgefasst. Das ist nebenbei gesagt die komplizierteste indogermanische Sprache, die es gibt. Mit etwa 600, 700 verschiedenen Verbformen pro Verb. Ja, nun, ich sage das nur so nebenbei. Das haben ja die Inder nicht selber erfunden, die Sprache. Aber nach der Evolutionslehre müssten ja die Sprachen aus Urlauten auch mal entstanden sein. Nur komisch ist das, dass man dauernd feststellt, dass gerade die ältesten Sprachen so besonders komplex aufgebaut sind, was die Formenlehre anbetrifft. Und nachher, Pali als spätere altindische Sprache ist dann schon einfacher und das moderne Hindi ist dann im Vergleich zu Sanskrit ganz einfach. Was die Formenlehre anbetrifft, ja? Gut, also nebenbei. Also Pali ist die typische Sprache für den Buddhismus. Nirvana oder Nibbana wird im Buddhismus anders als im Hinduismus so beschrieben. Es sei ein unbeschreibbarer Zustand der vollkommenen Leidenserlöstheit. Vollkommene Ruhe, in der jegliches Leben erloschen ist. Das ist das höchste Ziel. Buddha hat es auch bezeichnet als ein Zustand jenseits von Sein und Nichtsein. Jenseits von Zeit und Nichtzeit. Also er hat gesagt, man könne nicht sagen, man sei dort, aber man könne auch nicht sagen, man sei nicht dort. also dieses Denken in bewusste Denken in Paradoxen ist das sehr Typisches. Übrigens, das Wort Nirvana ist folgendermaßen zusammengesetzt. Nir, die Silbe Nir heißt aus. Va heißt wehen. Und Na als Anhängsel ist das Zeichen für ein Partizip passiv. Somit heißt das ausgeweht oder ausgelöscht. Das ist das Ziel. Den Buddhismus können wir bezeichnen als das radikalste System der Selbsterlösung, das es überhaupt gibt. Man geht dort davon aus, dass nur der Buddhismus die Erlösung habe. Keine andere Religion. Aber nach dem Buddhismus kommt aus dieser Sicht an Bedeutung der Hinduismus und danach das Christentum, der Islam und die anderen Religionen. Buddha hat folgende Gleichung aufgestellt. Leben gleich Leiden und Leiden gleich. Dann versteht man natürlich, warum eben das Ziel ist, das Ausgelöschtsein. In dem Leben dem Leiden gleichgesetzt wird. Und Buddha sagte, jede Hochstimmung, jedes Glücksgefühl trägt eigentlich schon in sich den Keim des Leidens. Also er war jeglicher Freude gegenüber, war er skeptisch, total skeptisch eingestellt, denn er sah das bereits als etwas mit dem Leiden verbunden. Ganz wichtig für den Buddhismus ist der Ausdruck Majjhima Patipada, der mittlere Weg, das ist so ein Kernwort des Buddhismus. In diesem mittleren Weg, da geht es um die Vermeidung der Extreme, von Lust auf der einen Seite und Selbstquälerei auf der anderen. Also beides sei negativ. Wer alles hinter sich lässt, um sich auf diesem Weg zu erlösen, den nennt man im Buddhismus ein Samana. Und wir haben gesehen, Buddha wurde eigentlich mit 29 Jahren ein Samana, der auf den Weg nach Wahrheit ging. Jetzt kommen wir zum Zentrum der gesamten buddhistischen Lehre. Das sind die vier edlen Wahrheiten. Darin ist gewissermaßen die ganze Summe des Buddhismus zusammengefasst. Diese vier edlen Wahrheiten soll Buddha in seiner Erleuchtung mitbekommen haben. Also ist das Ergebnis einer Erleuchtung das Zentrum, die Summe des Buddhismus. Die vier edlen Wahrheiten sind diese. Erstens. Dies ist das Leiden. Und dieses Leiden, das ist eigentlich schon die Geburt. Aber es ist auch das Alter, der Tod. Aber auch das freudige Zusammensein mit Freude, mit Freunden, das ist bereits schon das Leiden. Aber auch wenn man von Freunden oder Lieben getrennt ist, das ist auch das Leiden. Zweiter Punkt, dies ist die Entstehung des Leidens. Das Leiden komme nämlich von daher, von dem Durst nach dem Werden. Also sieht man, wie existenzfeindlich dieses Denken ist. Der Durst nach Werden, der Durst nach dem Sein ist bereits die Ursache für das Leiden. Aber auch der Durst nach Vergehen ist auch schon die Ursache von Leiden. Man kann es machen, wie man will, ja? Dann überhaupt jegliche Begierde oder jegliche Wünsche, die man so hat, das führt letztlich zum Leiden. Freude, Leidenschaft, alles führt zum Leiden. Der dritte Punkt, dies ist die Aufhebung des Leidens. Und darunter verstand Buddha, dass man sich von diesem Durst nach dem Werden und so weiter abwenden solle. Sein Ziel war die völlige Leidenschaftslosigkeit. Ja, wie man da noch Kinder erziehen soll. Aber gut, das wusste er ja auch nicht mehr. Das machte seine Frau. sein Ziel war Meditation betreiben. Das sollte zur Aufhebung des Leidens hinführen. Und nun der vierte Punkt, fast zusammen. Dies ist der Weg, der zur Aufhebung des Leidens führt. Und diesen Weg hat er beschrieben als der edle, achtfältige Pfad. Hier sind alle acht Punkte. Rechte Anschauung, rechte Gesinnung, rechtes Reden, rechtes Tun, rechtes Leben, rechtes Streben, rechtes Überdenken, rechtes Sich-Versenken. Das sind die acht Punkte. Ich habe hier noch hingesetzt bei rechte Anschauung. Damit ist natürlich nicht irgendeine richtige Anschauung so gemeint, sondern ganz speziell die bedingungslose Anerkennung der vier edlen Wahrheiten. Das ist die rechte Anschauung. Dann kommen einige moralische Punkte, eben rechte Gesinnung, rechtes Reden, rechtes Tun und so weiter. Das führt eben auch dazu, dass Buddhisten sich gewaltig Mühe geben, immer freundlich, korrekt, wahrhaftig und so zu sein. Nach diesen moralischen Punkten haben wir siebtens rechtes Überdenken gehabt. Und damit ist gemeint etwas ganz Bestimmtes, nämlich ein Körperbewusstsein entwickeln. Und dies als Vorbereitung zur Meditation. Jetzt merken wir, wie oft in unserer Kultur und gerade in der Pädagogik, in der Schule, wird dem großes Gewicht beigemessen. Die Kinder sollen ein Körpergefühl entwickeln. Nun, wir wissen, wo das herkommt. Und das ist die Vorstufe im Buddhismus für die Meditation. Es geht nicht darum, dass wir ein gestörtes Verhältnis zum Körper haben sollen. Wir werden gleich sehen, dass die Bibel den Körper positiv sieht im Gegensatz zum Buddhismus. Der Körper ist eigentlich negativ gesehen im Buddhismus. Darum, ein richtiges Verhältnis zum Körper zu haben, das ist etwas anderes als eben dieses Körperbewusstsein entwickeln wollen, das letztlich zur Meditation führen sollte. Und dann der achte Punkt ist das rechte Sich-Versenken. Und damit ist die Meditation gemeint. Buddha sagte, dass er in seiner Meditation damals bei der Erleuchtung 9 Versenkungsstufen durchlaufen hätte, die dann in die totale Ekstase geführt haben. Also ein Zustand wie unter Drogen. Hier ist noch zu erwähnen, dass der Zen-Buddhismus, das ist ja eine buddhistische Entwicklung, besonders bedeutsam für Japan. Diese Richtung lässt die Teilpunkte 2 bis 6, das sind die moralischen Gebote, weg. Man staunt, ja, denken die, das ist nicht so wichtig. Nein, dort geht man davon aus, dass der Mensch in sich bereits göttliche Eigenschaften habe. Der Mensch ist an sich schon so gut, dass man sich gar nicht das so in den Vordergrund stellen soll. Jetzt wollen wir das im Licht der Bibel untersuchen. Die Bibel sagt, Selbsterlösung ist unmöglich. Dazu die klassische Stelle, Römer 3, Vers 23. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Es wird ja manchmal verschieden übersetzt, aber diese Übersetzung ist besser als die von Luther und der Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Besser übersetzt man, wie die Elberfelder, und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, der Mensch ist moralisch verdorben, alle haben gesündigt, unterschiedslos, und können von sich aus nicht Gottes Herrlichkeit erreichen. Also der Mensch kann von sich her keine Brücke bauen zu Gott zurück. Dazu vielleicht noch eine Stelle aus Hesekiel. Hesekiel 22, Vers 30. Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten möchte für das Land, auf dass ich es nicht verderbte. Aber ich fand keinen. Gott hat geschaut, gibt es jemand, der gewissermaßen den Riss zwischen Mensch und Gott überbrücken könnte? Und Gott suchte einen, aber er fand keinen. Der Mensch kann von sich aus keine Erlösung schaffen. Und wenn wir weitergehen in Römer 3, dann sehen wir, Erlösung ist nur durch Gnade auf der Grundlage des Opfers Christi möglich und muss durch persönlichen Glauben empfangen werden. Und zwar durch reuiges Sündenbekenntnis. Ich lese nochmals Römer 3, 23. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut. Und dann haben wir, wenn wir hier den Glauben haben und die Gnade, so haben wir in Apostelgeschichte 3, Vers 19 die reuige Umkehr. Petrus sagt, so tut nun und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Buße tun, das griechische Wort bezeichnet ein innerliches, reuiges Umdenken. Nicht einfach intellektuell umdenken, sondern ein reuiges Umdenken. Und bekehren heißt 180 Grad sich umkehren zu Gott hin. Und noch 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Nun, wir sehen, wenn wir einem Buddhisten das Evangelium bringen, dann bringen wir etwas, das ihm im Grundsatz ein Gräuel ist. Also wir können das attraktiv und schmackhaft machen, aber im Grunde genommen ist es, die Sache an sich ist ihm ein Gräuel. Und das gilt ja im Prinzip für den Menschen schlechthin. Denn auch in unserer Gesellschaft, auch wer nicht buddhistisch orientiert ist, hat mit diesen Punkten Mühe. Ich bin ein Sünder vor Gott. Ich muss umkehren. Ich muss radikal brechen mit meiner Vergangenheit. Damit hat jeder Mensch Mühe. Da müssen wir uns klar sein, dass das Evangelium eigentlich nicht attraktiv ist für den gefallenen Menschen. In seiner Grundaussage. Aber wie können wir einem Buddhisten dann beweisen, dass er Erlösung nötig hat? Nun, wir müssen ihn unter das Gesetz stellen. Wir müssen ihn wirklich herausfordern, lebe nach den 10 Geboten. Und zwar so, wie das in der Bergpredigt erklärt ist, das Gebot, du sollst nicht töten, ist nicht erst dann gebrochen, wenn man jemanden umlegt, sondern bereits dann, wenn wir jemanden innerlich hassen oder ihm Schimpfwörter sagen. Und der Ehebruch ist nicht erst dann, das Verbot des Ehebruchs ist nicht erst dann übertreten, wenn es faktisch zum Ehebruch gekommen ist, sondern bereits, wenn das im Herz, in Gedanken geschieht. So müssen wir den Menschen unter das Gesetz stellen, denn das Gesetz wurde ja auch Israel damals gegeben, damit sie zur Überzeugung kommen, wir brauchen Erlösung. Wir brauchen ein Opfer. Nun, der nächste Punkt auf dem Blatt. Aus der Bibel sehen wir, dass Leiden und Tod eine Folge des Sündenfalls ist. 1. Mose 3, Vers 16 bis 19. Wir haben gesehen, der Buddhismus setzt Leiden und das Sein an sich schon gleich. Also er kann gar nicht trennen zwischen einer Schöpfung, die ursprünglich vollkommen war und dann gefallen ist. Das ist dem Buddhisten gar nicht möglich. Aber die Bibel zeigt, das müssen wir trennen. Gott spricht zur Frau nach dem Fall: Ich werde sehr mehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Er aber soll über dich herrschen. Aber zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens, und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde, denn von ihr bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Das Leiden ist die Folge des Essens von der verbotenen Frucht, dem Baum der Erkenntnis. Also interessant, die Bibel zeigt uns, dass der Baum der Erkenntnis ist die Ursache des Leidens. Während Buddha meint, der Baum der Erkenntnis, das sei die Lösung für das Problem des Leidens. Das ist also ganz interessant, wie das so in Opposition steht. Also die Bibel sagt uns, wir können davon ausgehen, ursprünglich war die Schöpfung vollkommen, ohne Leid und Tod. Und zwar voll von Freude und wahrem Genuss. 1. Mose 2, dort wird der Garten, den Gott gepflanzt hatte, bezeichnet als in Eden. Eden heißt auf Deutsch Ort der Wonne, also der Freude, des Jubels. Das ist nicht der Keim des Leidens. Gott will für den Menschen die Freude, das Glück. Die himmlische Herrlichkeit in der Zukunft ist nach der Bibel eine ewige, bewusste und freudige Gemeinschaft mit Gott. Dazu lese ich aus Johannes 14. Wo der Herr Jesus am Vorabend vor der Kreuzigung, als die Schatten von Golgatha auf ihn gefallen waren, sagte: Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Nicht Auflösung der Person, nicht die Zerstörung der Individualität, sondern die Individualität bleibt erhalten in Gemeinschaft mit Gott. Auf das, wo ich bin, im Griechischen sogar betont, können das unterstreichen, wo ich bin, auch ihr seid. Das Ich und das Ihr ist im Grundtext betont. Also die Erhaltung der Individualität in der Gemeinschaft mit Gott als Gegenüber. Dazu noch eine Stelle, Offenbarung 22, 4, um nochmals das Gegenüber der Gemeinschaft zu betonen. Dort heißt es von der Ewigkeit: Und sie werden sein Angesicht sehen. Also das ewige Schauen des Angesichts Gottes. Das ist Gemeinschaft mit Gott. Und ich möchte noch erwähnen, Jesaja 51, 11. Da geht es um das tausendjährige Reich, das aber schon der Vorgeschmack ist der Ewigkeit. Jesaja 51, Vers 11. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel. Und ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Ewige Freude. Im Buddhismus ist Freude an sich schon negativ. Aber das Ziel des Erlösten nach der Bibel ist ewige Freude. Und dazu noch Psalm 5. Je nach Verszählung 10 oder 11. So werden sich freuen alle, die auf dich trauen. Ewig werden sie jubeln und du wirst sie beschirmen. Und in dir werden frohlocken, die deinen Namen lieben. Also krassere Gegensätze gibt es nicht als das. Nun, das können wir dem Buddhisten als Kontrast hinstellen. Unser Ziel ist nicht das ausgelöscht werden, sondern die Erhaltung der Individualität in der Gemeinschaft mit Gott. Ewige Freude. Und im Grunde genommen steckt ja das in jedem Menschen drin, die Sehnsucht nach Freude. Darum gibt es in unserer Gesellschaft so viel Betrieb. Es ist nicht, weil sie gerne ausgelöscht wären, sondern der Mensch hat einen Drang nach Freude. Und das können wir ganz positiv vorstellen. Was ist die Zukunft des Christen im Gegensatz zum Nirvana? Nächster Punkt. Die Bibel zeigt uns, dass Erlösung durch höhere Erkenntnis Verführung ist. Und da lese ich aus 1. Timotheus 6, Vers 20. Im ersten Jahrhundert gab es ja die Bewegung der Gnosis. Gnosis heißt Erkenntnis. Und die ist ins Christentum hineingedrungen und hat das Christentum schon im ersten Jahrhundert unterwandert. In der Gnosis haben wir viele Gedanken, die verwandt sind mit östlichen Religionen, wie Hinduismus und Buddhismus. Kommt aber von den alten Griechen her, die selber natürlich auch in der alten Welt schon Kontakt hatten bis nach Indien. Das muss man sich schon im Klaren sein. 1. Timotheus 6, Vers 20. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen, eitlen Reden und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Gnosis, Kenntnis oder Erkenntnis, wegwendest, zu welcher sich bekennend etliche von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit dir. Die Gnosis lehrte Erlösung durch höhere Erkenntnis. Und zwar nicht einfach intellektuelle Kenntnis, sondern mystische Erkenntnis. Also aufsteigen auf mystischem Weg, so Gott näher kommen. Das wird hier ganz klar als betrügischer Erlösungsweg hingestellt. Denn es widerspiegelt die Lüge Satans, der göttliche Erkenntnis als das Höchste hinstellt in 1. Mose 3, 5 bis 6. Ihr werdet erkennen, Gutes und Böses, wie Gott. Ihr werdet also sein wie Gott in der Erkenntnis. Das Neue Testament lehrt etwas ganz anderes. 14 Mal ruft das Neue Testament mit dem Befehl, wachen zur Nüchternheit auf. Ich habe eine Stelle angegeben, Matthäus 26, 41. 14 Mal wachet. Das ist etwas ganz anderes als sich versenken in Meditation. 11 Mal findet sich der Aufruf zur Nüchternheit. Zum Beispiel 2. Timotheus 4, 4, da steht das Verb nepho, das im Standardwörterbuch von Walter Bauer zum Neuen Testament definiert wird als Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Exaltiertheit, Verwirrnis. Nun, da sehen wir, wie ganz deutlich das Neue Testament jegliche Mystik, wie sie im Buddhismus und eben auch in vielen anderen Strömungen und heute eben auch christlichen Strömungen vertreten wird, ganz radikal ablehnt. Das ist ein Irrweg. Der Heilige Geist selber ist nach 2. Timotheus 1, Vers 7 ein Geist der Selbstbeherrschung. Das heißt dort, wir haben nicht einen Geist Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und dieses Wort Besonnenheit, Sophronismos heißt Selbstbeherrschung, gesundes Denken, Besonnenheit. Der Heilige Geist führt uns Menschen zur Besonnenheit, zum nüchternen Denken, zur Selbstbeherrschung. Da, wo der Mensch in Ekstase, in Mystik die Kontrolle verliert über sich, da ist er ganz klar auf dem Irrweg. Und ich schließe vor der Pause noch mit dem Absolutheitsanspruch des Christentums, der im Gegensatz zu diesem Hoheitsanspruch des Buddhismus steht. Jesus Christus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, mit bestimmtem Artikel, die Wahrheit und das Leben. Und die Apostel Petrus und Johannes haben bezeugt in Apostelgeschichte 4, Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. So, jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause.